Kompass on Air. Wir machen aus Schallwellen Informationen. Öffentliche Stellen sind häufig Quellen für personenbezogene Daten. In der Praxis stellt sich dabei die Frage, wie die Informationspflicht nach Artikel 14 DSGVO rechtswirksam erfüllt werden kann. Besonders dort, wo Daten auf Grundlage der EU Open Data und PSI-Richtlinie als IWG-Daten öffentlich zur Verfügung stehen. Warum genau das oft herausfordernd ist und welche praxisnahen Lösungsansätze es dafür gibt, hören Sie in der aktuellen Folge der Kompass Law Talks.
Gut, dann darf ich starten. Danke fürs Kommen. Es freut mich sehr, dass Sie alle den Weg hierher gefunden haben. Mein Name ist Georg Hittmeier. Ich bin Teilzeit beschäftigt in der Rechtsabteilung und Datenschutzbeauftragter hier im Haus. Das Thema Artikel 14 Information beschäftigt uns vor allem seit den Veröffentlichungen von Neub, wo uns sehr viel vorgeworfen wird. Falsches vorgeworfen wird. Und wir wissen aber auch, dass die Datenschutzbehörde im kommenden Jahr dieses Thema aufgreifen wird. Also da wird spannend, was zu diesem Artikel 14 an Rechtsmeinungen auftauchen wird. Ich darf ganz am Anfang eine kleine Einführung geben zum Thema IWG, Open Data und personenbezogene Daten. Weil im Zuge der Gespräche, die wir in den letzten Wochen geführt haben, ist sehr oft aufgetaucht, bei Open Data kommen keine personenbezogenen Daten vor. Ihr liegt da falsch. Dem ist nicht so. Und da würde ich gerne ein bisschen drüber sprechen. Es gibt diese Grundlagenpapiere, die man sehr häufig auf Open Data Portalen findet, wo drin steht, personenbezogene Daten sind von der Veröffentlichung grundsätzlich ausgeschlossen. Und das findet man in Österreich auf sehr vielen Plattformen. Also ich habe ein paar davon angeführt, aber auf den Länderplattformen ist das auch noch meistens so vorhanden. Und dann gibt es das aber doch. Und das löst dann auch oft große Verwunderung aus, warum denn jetzt da Personenbezug vorhanden ist. Das hat einen historischen Grund, dass auf der einen Seite diese Festlegung ist, dass es eben keine personenbezogenen Daten gibt und auf der anderen Seite sehr wohl vorhanden sind. Und zwar stammen die Daten aus zwei Welten. Das eine sind die Open Data Veröffentlichungen. Open Data hat in den frühen 2000er Jahren begonnen. Das war mehr ein Bottom-up-Ansatz. Die Sunlight Foundation hat in den USA die ersten Prinzipien dazu festgelegt und es hat sich über die Jahre entwickelt. Da ist es immer darum gegangen, dass die öffentliche Hand freiwillig veröffentlicht, dass die öffentliche Hand ihre Daten zur Weiterverwendung bereitstellt, ohne dass man Ansuchen stellt und damit die Privatwirtschaft gefördert wird und die Zivilgesellschaft Zugriff erhält. Lizenzfrei, kostenfrei, also und bei einer freiwilligen Veröffentlichung kann natürlich der Personenbezug ausgeschlossen werden. Die andere Seite ist Public Sector Information. Die PSI-Gesetzgebung auf EU-Ansatz ist ein Top-Down-Ansatz. Da gibt es europäische Richtlinien. Die erste war im Jahr 2003, da ist es darum gegangen, wenn öffentliche Daten freigegeben werden, muss es diskriminierungsfrei sein. Also ich kann nicht einem die Daten geben und dem anderen nicht. Es gibt zwingende Vorgaben in diesen Richtlinien. Der Zugang kann auch von einer Lizenz abhängig gemacht werden und es sind auch Grenzkosten möglich und der Personenbezug ist möglich. Und diese zwei Bestände finden sich auf denselben Plattformen, wo die Prinzipien noch von der Open-Data-Welt stammen. Deshalb löst man Verwunderung aus, wenn man sagt, ihr müsst aber die personenbezogenen Daten, sollten da auch mit drauf sein. zu den BSI-Richtlinien. Der Meilenstein in der BSI-Gesetzgebung war die Richtlinie 2013. Damals ist der allgemeine Grundsatz festgelegt worden, dass zugängliche Daten für die Weiterverwendung bereitgestellt werden müssen. Dieser Grundsatz zieht sich durch bis heute. Auf der einen Seite sollte ein proaktiver Ansatz vorhanden sein, also dass die öffentliche Hand selber die Initiative ergreift und Daten bereitstellt. Auf der anderen Seite gibt es die Möglichkeit, BSI-Anträge zu stellen, dass man einen gewissen Datenbestand zur Verfügung gestellt bekommt. Und auch da gibt es eine zwingende Verpflichtung, freizugeben. Die Zugangsregeln, also welche Daten öffentlich zugänglich sind, ist Sache der Mitgliedstaaten, aber in einigen Dingen natürlich auch europäische Gesetzgebung, wenn man an die Company Law Directive denkt, also wo die Firmenbuchdaten enthalten sind, was zugänglich sein muss. Die Richtlinie gilt nicht für Dokumente, die aus Datenschutzgründen nicht zugänglich sind und nicht für Teile von Dokumenten, die zugänglich sind, für die ein gesetzliches Weiterverwendungsverbot besteht. Wichtig ist dabei gesetzlich, also es ist nicht die Entscheidung der Behörde, was sie freigibt oder nicht, sondern es heißt ein gesetzliches Weiterverwendungsverbot. Auf der Datenschutzseite war das natürlich ein schwieriger Spagat. Der europäische Datenschutzbeauftragte hat damals für diese 2013er Richtlinie eine mäßig begeisterte Stellungnahme abgegeben. Und der Inhalt ist, die Weiterverwendung ist möglich und zulässig, aber es wird empfohlen, Schutzmaßnahmen zu treffen, wie eben eine Datenschutzfolgeabschätzung oder auch Lizenzvereinbarungen. Zum Beispiel hat bei uns das Justizministerium eine Lizenzvereinbarung, wo drinsteht, dass man die datenschutzrechtlichen Regelungen einhalten muss. Ist jetzt nicht übertrieben schwierig und übertrieben ausformuliert, aber es gibt diese Lizenzvereinbarung. In Österreich wurde die BSI-Richtlinie im IWG 2015 umgesetzt, also die 2013er im IWG 2015. Und da gibt es in den Erläuterungen eine ganz klare Regel: Wenn Daten nicht zugänglich sind, ist man außerhalb vom Anwendungsbereich. Wenn Daten zugänglich sind, aber es gibt ein Weiterverwendungsverbot, ist man auch außerhalb vom Anwendungsbereich. Wo es aber zugängliche Daten gibt und kein Weiterverwendungsverbot gibt, muss man die Regelungen des DSG 2000 beachten. Das DSG 2000 ist mittlerweile überholt, aber der Verfassungsgrundsatz in Artikel 1 ist erhalten geblieben, unverändert erhalten geblieben. Der sagt, für veröffentlichte Daten ist dieser Anspruch auf Geheimhaltung eigentlich ausgeschlossen. Das heißt, wenn ich die Regelungen aus dem DSG 2000 oder jetzt auch der DSG befolge, dann ist in der Abwägung dieser Artikel 1 aus dem Datenschutzgesetz eine sehr wichtige Regelung, die man sich anschauen sollte. Jetzt war diese Richtlinie 2013 vor der Einführung der DSGVO. Ja, aber jetzt gibt es die DSGVO, jetzt darf man das ja nicht mehr. Auch da muss man sagen, hat sich der europäische Gesetzgeber sehr bemüht, diese zwei Materien in Einklang zu bringen. Und das eine ist die Öffnungsklausel in Artikel 86 der DSGVO, dass eben personenbezogene Daten in amtlichen Dokumenten, dass es ein öffentliches Interesse sein kann, diese Daten freizugeben. Und das zweite ist, dass im Erwägungsgrund 154 auch die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors in Einklang gebracht werden muss mit der DSGVO. Das heißt, es ist durchaus möglich, personenbezogene Daten weiter zu verwenden und auch die DSGVO sieht es vor. Wichtig ist, was nicht hineinkommen ist. Und das ist in der Entstehungsgeschichte, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Im Jahr 2016 hat im Gesetzwerdungsprozess hat es einen Vorschlag gegeben, dass personenbezogene Daten freigegeben werden können. Das heißt, dass es der öffentlichen Stelle anheimgestellt ist, freizugeben oder nicht. Und da wurde festgestellt, dass das nicht kompatibel ist mit der PSI-Richtlinie in der Fassung 2013. Es liegt eben nicht im Ermessen der öffentlichen Stelle freizugeben, sondern sie hat freizugeben, wenn kein gesetzliches Weiterverwendungsverbot besteht. 2022 hat es dann aufgrund der Richtlinie 2019 einige Änderungen gegeben, aber in den Erläuterungen steht, die datenschutzrechtliche Seite aus dem Jahr 2015 hat keine maßgebliche Änderung erfahren. Das heißt, das ist nach wie vor gültig, so wie es gültig war. Die High-Value-Datasets beinhalten teilweise personenbezogene Daten. Das zeigt, dass das Prinzip selbst bei den Daten, die mit sehr wenigen Einschränkungen bereitgestellt werden müssen, enthalten ist. DataGV.at wurde im IWG 2022 als Veröffentlichungsplattform festgelegt und da sind jetzt auch diese IWG-Bestände mit den personenbezogenen Daten aufzunehmen. Warum tauchen sie dann nicht auf? Wenn man IWG-Anträge um Daten stellt, wo ein Personenbezug gegeben ist, dann haben die öffentlichen Stellen oft, agieren ziemlich zurückhaltend, bis man dann wirklich die Daten bekommt. Wir haben, Claudius, du weißt es, ungefähr 40 haben wir damals gestellt. Und wenn man die Daten bekommt, dann sind die öffentlichen Stellen auch nicht sehr erpicht darauf, das breitzutreten. Deshalb sehen sie den Aufwand als unverhältnismäßig an, diese Daten einzumelden und melden eben nicht auf dem Dataportal, auf DataGV.at ein. Und diese Freigabe nach § 6 IWG eben auf Antrag ist etwas, was nur selten genutzt wird, was eigentlich schade ist, weil es ein Grundprinzip der PSI-Gesetzgebung darstellt, weil die privaten Akteure, die die Daten brauchen, wissen im Normalfall sehr genau, was die öffentliche Hand hat, was zugänglich ist und könnten diesen ganzen Prozess durchaus weitertreiben, wenn diese Regelung stärker berücksichtigt würde und wenn man das auch stärker propagiert. Ich habe jetzt zum Schluss noch ein bisschen Mengenlehre, was jetzt Open Data und was PSI ist. Das ist Open Data, also abseits jetzt von Government Data, da alles, was frei zugänglich ist. Open Government Data, das ist einfach, das sind die Daten, die eben von Regierungsseite kommen und freigegeben sind. Public Sector Information überschneidet sich ein bisschen. Es gibt ein bisschen mehr enthalten und ein bisschen weniger. Open Government Data hat eben gemäß diesen Grundprinzipien keinen Personenbezug, aber dafür Daten, die nicht aus einer öffentlichen Aufgabe stammen. Das ist in Public Sector Information nicht enthalten. In Public Sector Information kann es dann Lizenzbedingungen geben, es können Grenzkosten verrechnet werden und der Personenbezug ist möglich. Das bezieht sich ausschließlich auf zugängliche amtliche personenbezogene Daten. Und mit dieser Begriffszuordnung tut man sich, glaube ich, leichter, wenn man Open Data und PSI gegeneinander abwägt. Gut. Das war es einmal von meiner Seite.
Danke, Georg. Mein Name ist Claudius Detemann, auch für den Kompass tätig, auch in der Rechtsabteilung und im Bereich Policy. Und ich spreche konkret zu der Informationspflicht, die eben im Rahmen der Anwendbarkeit der Datenschutzgrundverordnung eben existiert und zwar sehr konkret zum Artikel 14 DSGVO. Also wie wir eben gerade gehört haben, wir verarbeiten auch im Rahmen der PSI-Richtlinie in Bezug auf PSI-Daten personenbezogene Daten und sind deswegen im Anwendungsbereich der Datenschutzgrundverordnung. Aber ich möchte mich heute eben im Rahmen meines Vortrags nur auf eben diese Informationspflicht für PSI-Weiterverwender Artikel 14 fokussieren. Das ist natürlich eine ganze Fülle an Rechts Vorschriften, die man dann aus der DSGVO heraus erfüllen muss. Nur um das nochmal kurz gegenüberzustellen, damit alle auch am selben Stand sind, eben diese Unterscheidung. Artikel 13 sind eben die Daten, die bei den Betroffenen selbst erhoben werden und demgegenüber der Artikel 14, die Erhebung ist nicht bei den Betroffenen selbst, sondern eben mittelbar eben hier, jetzt, weil es auch schon erwähnt wurde, ich spiele das Ganze immer am Beispiel des österreichischen Firmenbuchs oder eben der Firmenbuchdaten durch, um das eben auch anschaulich zu machen. Hier eben die Daten aus dem Firmenbuch, wird eben die registerführende Stelle, ist das Bundesministerium für Justiz. Dort sind dann eben bestimmte Daten einzumelden. Die werden von den Betroffenen über eben einen Antrag ans Firmenbuchgericht, dort dann ans Firmenbuchgericht eingegeben und von dem Bundesministerium als Datenbank geführt. Letztendlich aber eben die PSI-Weiterverwender erhalten es dann vom Justizministerium, aber eben nicht direkt von den Betroffenen. Deswegen Anwendungsbereich Artikel 14. Und das ist die Konstellation, wie es immer ist bei PSI-Daten. Die PSI-Weiterverwender holen sich nicht die Daten direkt von den Betroffenen oder bekommen sie von diesen, sondern es ist immer so ein Dreiecksverhältnis mittelbar. Welche Charakteristiken bringt das grundsätzlich für PSI-Daten mit? Das heißt, wir haben oft eben einen Gesamtbestand eines Registers. Ich frage nicht die Daten zu einer konkreten Person ab, sondern ich habe immer einen Gesamtbestand, den ich in der Regel über dann das IWG beziehe, auf Schnittstelle oder auf als Datenlieferung. Es ist immer eine Vielzahl dann betroffener Personen im Anwendungsbereich oder im Fall des österreichischen Firmenbuchs. Und ich habe keine Kontaktinformationen oftmals zu den Personen. Also weil eben natürlich das Firmenbuch ist nicht eine Kommunikationsplattform in die andere Richtung, sondern erfüllt eben einen anderen Zweck. Und man hat eben, es ist nicht als Kommunikationskanal aufgesetzt worden. Deswegen hat man oftmals zu Personen, deren Daten verarbeitet werden, keine Kontaktinformationen, E-Mail-Adresse und dergleichen. Um das anschaulich zu machen, habe ich hier einen Auszug eben von der PSI-Richtlinie oder eben eigentlich dann der Durchführungsverordnung dann für die High-Value-Datasets genommen. Aber ohne hier ins Detail zu gehen, wollte ich es einfach nur veranschaulichen, hier welche Daten da eben mitkommen können. Also einerseits natürlich im Namen des Unternehmens, kann es sein, insbesondere bei Einzelunternehmen, dass hier Personenbezug vorliegt, aber vor allem auch eben in diesen ganzen nicht finanziellen Erklärungen. Auch nicht nur die Daten sind zu übermitteln als High-Value-Datasets, sondern auch Dokumente, Financial Documents, Lageberichte, sonstige Erklärungen oder im Jahresabschluss. Und hier ist eine Vielzahl von personenbezogenen Daten, die hier denkbar sind. Also von, weiß ich nicht, einem Wirtschaftsprüfer, der dort vorkommt, einem Rechtsanwalt, der in einem Jahresabschlusslagebericht erwähnt wird oder eben eine Unterschrift, die hier und da vorkommt. Natürlich Geschäftsführer, Prokuristen und dergleichen. Also aufsummiert auf die Objekte des österreichischen Firmenbuchs potenziell Hunderttausende Betroffene. Gut, jetzt hätte ich nach Artikel 14 die Pflicht, diese Personen darüber zu informieren. Übrigens, ich verarbeite eure Daten. Kathi, du bist Prokuristin bei uns. Du müsstest dann von allen angeschrieben werden, wir verarbeiten deine Daten, bekommen sie daher, aber sie haben halt deine E-Mail-Adresse nicht und ja, schwierig. Hoher Aufwand, hohe Kosten, wenn man das eben postalisch machen müsste, müsste das vielleicht eben dann irgendwie mittelbar über das Unternehmen machen, wo du beschäftigt bist. Es liegen eben oft keine direkten persönlichen Kontaktinformationen zu und die personenbezogenen Daten sind oft nicht strukturiert. Das heißt, wenn ich die gerade in solchen Financial Documents drinnen habe, dann habe ich die eben, anders als sonstige IWG-Daten zum Firmenbuch, ist das vielleicht eben in einem langen PDF drinnen. Auf Seite 34 ist dann irgendein Wirtschaftsprüfer namentlich erwähnt mit seinem persönlichen Namen. Und die sind eben auch nicht strukturiert erfasst, sondern müsste man irgendwie auslesen und dergleichen. Also sehr, sehr viele praktische Hürden in Bezug auf PSI-Daten, Firmenbuchdaten. Man braucht rechtliche Hilfe. Die gibt es zum Glück. Die DSGVO sieht zwei Ausnahmen vor, wie eben Weiterverwender von dieser Informationspflicht, die eben teilweise sehr, sehr schwierig bis nicht umsetzbar ist, umgesetzt werden könnte oder wie diese Informationspflicht ausgenommen werden könnte, nämlich die Litera B und Litera C im Absatz 5 und einerseits der unmögliche und unverhältnismäßige Aufwand oder eben die Erlangung auf Basis von Rechtsvorschriften. Und hier ist natürlich speziell die Open Data und PSI-Richtlinie genannt. Es gibt leider eine zusätzliche Bedingung für diese beiden Ausnahmen, nämlich beide verlangen geeignete Schutzmaßnahmen, was natürlich die Frage aufwirft, was könnte das sein und was muss ich wirklich vorsehen, dass am Ende in einem formellen Verfahren dann die Behörde oder ein Verwaltungsgericht sagen wird, okay, die Ausnahme wurde zu Recht angewandt. Wir hatten hierzu einen Termin mit der Wirtschaftskammer Österreich, mit dem Fachverband UBIT dort, mit der Datenschutzbehörde. Es ist eben nicht nur ein Problem, das uns betrifft, sondern letztendlich die Gesamtheit der Weiterverwender nach Public Sector Information Richtlinie oder Open Data und PSI Richtlinie. Und da haben wir eben einige Dinge diskutiert, wobei ich muss auch als Disclaimer gleich dazugeben, diese Informationen, die dort in diesem Gespräch mit der DSB dann ausgegeben wurden, das war ein Beratungsgespräch und es war regelmäßig auch dann der Hinweis, das ist jetzt eben kein formelles Verfahren, sondern und auch nicht eine rechtskräftige Auskunft von der DSB, sondern eine Beratung und damit rechtlich nicht verbindlich. Die Leitlinien geben Auskunft darüber, was so eine geeignete Schutzmaßnahme sein könnte, also die Leitlinien vom Europäischen Datenschutzausschuss. Nämlich wird dort genannt, die öffentliche Information der betroffenen Personen zumindest, wenn schon nicht direkt, geht nicht oft in der Praxis und führt da irgendwie eben verschiedene Möglichkeiten auf, Website oder eine Zeitung und sehr skurril, deswegen habe ich es auch auf die Folie nehmen wollen, auf Plakaten in den Geschäftsräumen. Also dass Sie sich sozusagen vorstellen, wir hängen jetzt bei uns im 5. Stock oder hier ein Plakat auf, dass wir eben diese PSI-Daten verwenden und informieren dadurch die Betroffenen. Also vielleicht auch nicht ganz zu Ende gedacht. Aber sehr viel relevanter ist eben dieser Teil der Website, die tatsächlich eben öffentlich aufrufbar ist. Komme ich noch, dann gehe ich konkret noch drauf ein. Aber ganz wichtig, es ist eine Grundrechtsabwägung. Was mir, muss ich sagen, auch bis zu diesem Tag nicht so klar war, die Rechtmäßigkeit einer Verarbeitung, dort war die Grundrechtsabwägung relevant, also insbesondere in Bezug auf das berechtigte Interesse. Bei der Informationspflicht hat es mich überrascht, aber das war eine ganz klare Aussage von der Datenschutzbehörde, dass hier die Grundrechtsabwägung eine sehr relevante Rolle spielt. Umso deutlicher wird es bei dem zweiten Punkt, weil hier diese Offenlegung nach PSI-Richtlinie eben vorliegt und auch hier die geeigneten Maßnahmen erwähnt sind, aber mit einem Unterschied zur anderen Ausnahme, nämlich, den Beistrich habe ich noch eingefügt zur besseren Lesbarkeit, die Offenlegung oder Erlangung durch Rechtsvorschriften und diese Rechtsvorschriften sehen geeignete Maßnahmen vor. Das heißt, ich kann nicht nachher selbst informieren über Website, Zeitung, Plakate in meinen Büros, sondern die geeigneten Schutzmaßnahmen müssen bereits in der Rechtsvorschrift, die veröffentlicht, vorgesehen werden. Und das sieht die Behörde so in dem Gespräch, aber auch eben die Leitlinien nehmen darauf Bezug. PSI-Richtlinie bringt es glücklicherweise mit. Eine Datenschutzfolgenabschätzung ist vorzunehmen, das heißt, diese geeignete Maßnahme wird erfüllt, aber sehr spannend auch aus dem Gespräch mit der Behörde, die sich dann auch hier meinte, ja, das ist in der PSI-Richtlinie drinnen, aber trotzdem irgendwie in diesem Grundrechtsgedanken sind zusätzliche Maßnahmen sinnvoll. Also auch hier eben nach den allgemeinen Grundsätzen, weil eigentlich der Artikel selbst gibt es nicht her. Die Ausnahme nach der Litera C sagt nur Rechtsvorschrift und geeignete Maßnahme. Aber dieser Grundrechtsgedanke ist eben in dieser Abwägung, weicht das laut Behördenansicht etwas auf. Welche Informationen sind denn bereitzustellen über eben so eine geeignete Schutzmaßnahme? Das ist festzumachen an dem Schutzbedarf. Das heißt, wenn ich jetzt als ein Geschäftsführer einen Antrag stelle, um mich eintragen zu lassen im österreichischen Firmenbuch, dann sind das ja meine eigenen Daten, das ist mein eigener Antrag. Es ist relativ klar, dass diese Daten auch in einem öffentlichen Register drinnen sind. Da ist der Schutzbedarf nicht wahnsinnig hoch. Aber hinsichtlich der Empfänger ist sehr wohl ein Informationsdefizit. Das heißt, im Hintergrund könnten dann eben 20 EWG-Weiterverwender stehen. Und das weiß ich natürlich nicht als mich eintragender Geschäftsführer. Diese Informationen auf der Website wären somit naheliegenderweise jene dann eben über den Empfänger, Name, vielleicht eben auch die Zwecke, Speicherdauer und dergleichen. Und das entspricht auch den Informationen, die man sonst bereitstellen müsste nach Artikel 13 oder 14. Und eben Bezug auf Website, weil das sozusagen sich aus betroffenen Sicht, aber auch aus Weiterverwendersicht ideal eignen würde, sind hier verschiedene Lösungen diskutiert, eben sehr Praxis. Also es ist nicht nur ein theoretischer Fall, wir planen genau da eine konkrete Umsetzung. Wir haben hier Gespräche eben unter anderem im Bundeskanzleramt, ob man das vielleicht auf DataGV.at machen könnte oder eben vielleicht auf einer anderen Website, haben auch an die Wirtschaftskammer gedacht, also dass man einfach etwas mit einer gewissen Publizität. Hier habe ich noch ChatGPT bemüht, mir ein kleines Bild zu erstellen, was es eigentlich bedürfte für diese Informationserteilung auf einer Website. Im Grunde bräuchte man nur eine zum Beispiel Excel-Liste, die anführt, welche Empfänger sind das, Name, Speicherdauer, Zweck. Und der Vorteil ist von so einer gemeinsamen Branchenlösung, also Sie merken, ich habe auch ein bisschen einen werbenden Klang in meinen Worten, ist, wenn man das als Branchenlösung aufsetzt, einerseits der Betroffenenschutz größer, weil ich habe mehr Publizität. Ich kann von einer Einzelperson nicht erwarten, es gibt 50 verschiedene Websites, wo irgendwo über WG-Empfänger informiert wird, sondern ich habe eine vielleicht auch erwartbare Stelle, zum Beispiel vielleicht GelterGVAT oder eben bei der Wirtschaftskammer oder sonst, wo ich dann alle einsehen kann. Auch aus dem Gespräch mit der DSB hat sie gesagt, dadurch wird auch eben dieses Informationsdefizit und eben dieser Grundrechtsschutz sehr viel stärker verbessert werden. Eben mehr Publizität, bessere Kommunikation und eine zentrale Anlaufstelle. Ich habe dann versucht, so ein paar eben Praxistipps zusammenzuschreiben für Stellen, die IWG-Daten verwenden. Also einerseits mal die Anwendbarkeit der Ausnahmen konkret zu dokumentieren und auch eben welche von beiden. Und hier sehr zentral auf beide stützen. Das war auch eine Ansicht von der DSB, weil eben so eine Portallösung auch schon mit der Behörde diskutiert wurde. Und sie meinten, ja, wenn die eine fallen sollte, auf jeden Fall immer in der internen Unternehmensdokumentation auf beide Ausnahmen gleichzeitig stützen. Und zu beiden Ausnahmen erwähnt, die eben diese zusätzliche Maßnahme treffen, insbesondere die Veröffentlichung auf der Website. Und dann auch in der Dokumentation und in dieser Grundrechtsabwägung den Zweck berücksichtigen. Und dieser Zweck ist eben auch für mich eine Überraschung gewesen, weil das nämlich eigentlich aus meiner Sicht für die Informationserfüllung auch eben nach den Artikel 13, 14 keine Rolle spielen sollte. Für die grundsätzliche Rechtmäßigkeit der Verarbeitung natürlich sehr wohl. Aber die Behörde hat sehr deutlich zwei Aussagen getroffen, dass sie einen geringeren Grundrechtseingriff sehen, eben bei zum Beispiel Know Your Customer-Zwecken, also reinen Informationszwecken, aber einen höheren Grundrechtseingriff sehen würden bei, insbesondere, das war dann die Behörde, zum Beispiel Bonitätsauskünften, bis hin, dass man, wenn man eben Eingriff oder Verarbeitungen mit einem hohen Grundrechtseingriff vornimmt, diese Ausnahmen gemäß Artikel 14 mit dieser Zusatzmaßnahme der Website nicht möglich wäre. So die Aussage der Behörde in eben einer informellen Beratung außerhalb eines konkreten rechtsverbindlichen Verfahrens. Ich habe das versucht, in Bezug auf Compass, wir sind ja eben auch Kreditauskunft Teil, anschaulich zu machen. Wir haben ja sozusagen unsere Datenbank, eben wo auch Filmbuchdaten drinnen sind. Die wird einerseits verwendet für Know Your Customer, also reine Informationszwecke. Aber wir hatten früher auch ein Bonitätsprodukt, heutzutage nicht mehr. Aber wenn wir eben für bestimmte Anwendungsfälle hier das für Bonitätszwecke verwenden würden, dann würde man sich aus dieser Lösung mit der Webseite rausbewegen und bräuchte eine andere Form, um eben Artikel 14 nachzukommen. Entweder ich habe eine Ausnahme oder ich erfülle den Artikel 14, also ich informiere die Betroffenen unmittelbar. Also das heißt, die Daten aus derselben Datenbank habe ich mal so und mal so zu behandeln nach Artikel 14. Ich mache jetzt noch einen kleinen Exkurs zu dieser schönen Datenschutzlandschaft Richtung dieser Zweckbindung. Weil, Georg, du hattest es bereits erwähnt, für uns auch sehr unangenehm, medial auch aufgegriffen, die Veröffentlichung von Neub, dass eben staatliche Register zweckentfremdet würden. Dass hier ja ein Rechtsbruch mit der DSGVO tatsächlich vorläge und das ist ein Auszug aus eben dieser Veröffentlichung von Neub. Der Vorsitzende Max Schrems wird dort zitiert, nämlich dass diese Register, also da werden verschiedene also Register zitiert, Firmenbuch allen voran, aber auch eben Gewerberegister, ich glaube auch das Insolvenzregister, und dass die eigentlich nicht dafür vorgesehen sind, die Gelüste von Datenhändlern zu befriedigen, sondern nur um Berechtigungen, Eigentum und Vertretungsbefugnisse nachzuweisen oder eben wirtschaftliche und rechtliche Nachweise zu erbringen. Also nur diese Nachweisdimension wäre der Zweck, der eigentliche Zweck all dieser Register. Das ist relevant, weil auch das Firmenbuchgesetz selbst darauf Bezug nimmt, nämlich hinsichtlich Informationsweiterverwendungsgesetz, dass eben auch eine Lizenz, wie du sie auch angesprochen hast, nur im Zusammenhang mit den Zwecken des Firmenbuchs zu erteilen ist. Also es ist, hat nicht nur diese datenschutzrechtliche Seite, sondern eben auch nach IWG direkt, also lizenzrechtlich Und da lohnt sich eben der Blick dann ins Gesetz. Was schreibt es denn selbst? Warum es existiert? In Paragraph 1 direkt, es dient der Verzeichnung und Offenlegung von Tatsachen, die eben dort einzutragen sind, ist jetzt mal per se eine sehr weite Formulierung. Offenlegung von Tatsachen, das kann alles Mögliche sein. Eben aus meiner Sicht auch eine Bonität ist eine Tatsache, die man eben offenlegen möchte oder wo eben ein Interesse besteht. Es gibt da keine wirklichen Einschränkungen sonst im Firmenbuchgesetz. Aber um konkreter zu werden, habe ich mir dann auch die europäische Grundlage angeschaut, die Company Law Directive, die sozusagen alle Mitgliedstaaten verpflichtet, solche Register zu führen. Und dort wiederum gibt es sehr, sehr ausführlich beschrieben dort die Gründe, warum eigentlich sämtliche Mitgliedstaaten verbindlich solche Register zu führen haben. Es gibt keine Legaldefinition der Zwecke, weil es natürlich auch nie aus dieser Perspektive heraus geschrieben wurde, das Gesetz, aus einer Datenschutzperspektive. Aber explizit und implizit aus den Erwägungsgründen wirklich seitenweise. Es wird dort gesprochen eben von einem öffentlichen Interesse allgemein an der Offenlegung, der Schutz Dritter, Schutz der Personen, die mit einer Gesellschaft in Beziehung treten müssen, ist eben ein Zweck des Registers. Seitenweise Gläubigerschutz ist Zweck dieser Firmenbücher oder eben Amtsblätter, wie sie genannt werden, der Mitgliedstaaten, insbesondere eben Kapitalgesellschaften. Man denkt an Kapitalherabsetzungen und dergleichen, aber auch generell die Rechtssicherheit. Und auch sehr spannend fand ich, die Registervernetzung innerhalb der EU ist auch dort vorgegeben in eben dieser Company Law Directive. Und die sagt, dass also nicht nur die nationale Führung und auch Einsichtbarkeit des Registers, sondern auch die europaweite Vernetzung über dann das BRIS erfüllt nämlich den Zweck, die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu fördern, wörtlich zitiert. Also es sind eine ganze Reihe von Zwecken, die laut der EU-Richtlinie umzusetzen sind, die hier erfüllt werden. Und ich glaube, dass eben, dass diese Aussage von Neub, dass nur Nachweise zu erbringen sind, weit zu kurz gegriffen ist. Im Gegenteil, eben umfassende, vielseitige Zwecke laut der EU-Richtlinie. Relevant, ich fasse es nochmal zusammen, für einerseits die IWG-Lizenz, aber auch eben Informationspflicht und letztendlich auch für die Rechtsgrundlage, weil auch hier immer die Diskussion, es ist eine Zweckänderung vom Firmenbuch. Deswegen brauche ich eine besondere Begründung im Rahmen der Rechtsgrundlage, berechtigtes Interesse und dergleichen. Aber ich finde das nicht eindeutig, wenn man sich die Erwägungsgründe der Richtlinie anschaut. Das war's von meiner Seite.
Ja, vielen Dank. War schon extrem spannend. Glaube ich, der erste Teil ist darum gegangen, wie kann man das von top-down betrachten, die Artikel 14-Information. Meine Rolle ist traditionell bei diesen Dingen. Mein Name ist Gerhard Wagner, Geschäftsführer der KSV 1870 Information GmbH. Meine Rolle ist, wie setzen wir das dann tatsächlich in die tiefe Praxis um? Warum ist das für uns von Relevanz? Als Kreditauskunft, da sind wir genau diese Bonitätsbeurteiler, die das dann wieder einzeln machen müssen und die das nicht über eine Website machen dürfen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir ein sehr starkes Korrektiv im Artikel 15 der DSGVO. Wir machen jedes Jahr ca. 150.000 Selbstauskünfte für betroffene Personen. Das ist schon ein richtiges Stück Arbeit und verarbeiten auch gefühlt 7 bis 8 Millionen Personendaten mit Bonitäten. Parallel dazu, so jetzt müsste ich lügen, glaube 400.000 Firmen in der Wirtschaftsdatenbank, die auch alle bonitätsmäßig beurteilt sind. Das heißt, uns trifft diese Bestimmung, wie folgen wir diesem Transparenzgebot oder wie stellen wir sicher, dass alle immer alles wissen über die Daten, die über sie gespeichert sind. Uns trifft das in besonderem Ausmaß. Umso mehr ist diese Diskussion immer wieder spannend, die neu lostritt und fühle mich da einig eines Sinnes. Ganz lustig, diese Schiene mit unseren unmittelbaren Mitbewerbern am Markt, die mittlerweile Freunde sind, weil gemeinsames Feindbild macht auch Freunde. Ne? Also, danke Philipp auch. Wir haben uns einiges dazu überlegt, weil wir gesagt haben, wir müssen davon ausgehen, dass die österreichische Datenschutzbehörde und alle betrauten Behörden auf uns als Kreditauskunfteien immer im besonderen Ausmaß hinschauen. Aus irgendeinem Grund sind wir das besondere Hobby von denen und alles das, was irgendwo an Bestimmungen sehr eng auszulegen ist, wird bei uns ganz noch ein bisschen enger gemacht. Und auch für jene, die jetzt nicht im Kreditauskunfteiwesen tätig sind, gelten viele dieser Bestimmungen auch und sind auch vielleicht im Hinterkopf mitzuführen. Worauf bezieht sich das? Wir sind davon ausgegangen und haben auch eine quasi Worst-Case-Analyse gemacht. Wir gehen davon aus, wir müssen jeden, den wir verarbeiten, einzeln, separat informieren. Ja? Wenn ich jetzt die Zahlen noch einmal rekapituliere, was wir in den Datenbanken stehen haben, Mörderaufwand. Mörderaufwand. Also jetzt 8 Millionen Österreichern einen Brief zu schreiben und ich erzähle Ihnen tatsächlich aus der Praxis, ich glaube, das macht Sinn, auch ein bisschen zu zeigen, womit wir kämpfen. Wir haben dann überlegt, gut, 8 Millionen Briefe schreiben sicher nicht. Ja. Da kann ich einen Konkurs anmelden, werden meine Eigentümer nicht sehr glücklich sein über mich und ich arbeitslos. Gut, ist gestrichen. Dann haben wir überlegt, das, was in Polen versucht worden ist, dass wir sagen, wir machen in allen Leitmedien in Österreich Ganzseiteninserate. Das haben die in Polen verbockt, das ist dort nicht durchgegangen. Wäre ein taugliches Instrument, aber so wie ich die Behörde kenne, und das ist meine persönliche Meinung, nicht des KSV, jetzt rede ich so wie die Datenschutzbehörde, dann würden die sagen, ja, wir müssten das dann in erdnützlicher Frist wiederholen, also einmal im Quartal oder alle halben Jahr oder jedes Jahr, auch ein unvertretbarer Aufwand. Wir haben uns daher hingesetzt und haben gesagt, wie kann ein passendes Kommunikationskonzept daher aussehen, wo wir sicherstellen, dass Konsumentinnen und Konsumenten, Unternehmerinnen und Unternehmer so informiert sind über das, was über sie passiert, dass es nicht nur den öffentlichen Anforderungen, sondern auch den Anforderungen der Unternehmer selbst Genüge tut. Noch einmal zum Wiederholen, 95% da draußen interessiert es nicht, 4,9% holen sich eine Selbstauskunft, weil sie es angelegentlich interessiert und dann gibt es ein 1/10% Querulanten. Also die sich tatsächlich ein Hobby draus machen, disruptiv in Unternehmensabläufe einzugreifen. Also Kompass kennt das gut, der Griff kennt das gut, der KSV kennt das sehr gut. Wir haben eine Vielzahl von Beschwerden, die auch bei der Behörde fahren, durchgeführt werden. Wir haben auch einige Gerichtsverfahren, die dann auch nicht sonderlich lustig sind. Und überall dort wird natürlich dann auf das abgestellt, was der Claudius gesagt wird. Haben wir eine Einzelfallprüfung gemacht? Haben wir eine Grundrechtsabwägung gemacht? Wie ist die Datenschutzfolgenabschätzung für alle diese Dinge? Der Praktiker in mir sagt, das ist halt ein bisschen weltfremd. So, wie schaut jetzt unser Ansatz aus? Wir haben gesagt, zwei Möglichkeiten gibt es. Erstens einmal, wir schauen, dass wir die betroffenen Unternehmen, die das tun müssen, einfach diese Plattform erweitern, dass es nicht jeder für sich selber macht, sondern dass wir es gemeinsam machen können. Das ist ein Thema, das wir in der Wirtschaftskammer aktuell diskutieren, im Fachausschuss Kreditauskunft ein, das aber auch darüber hinaus, glaube ich, Sinn macht. Also wir diskutieren das auch mit der Bundessparte Banken und Versicherungen, wo wir einfach sagen, wenn das tatsächlich so schlagend ist und davon ist auszugehen, dann versuchen wir sicherzustellen, ein Betroffener bekommt eine Information, aber nicht 15 Briefe von 15 Unternehmen oder 15 E-Mails von 15 Unternehmen, sondern ein E-Mail, wo drinnen steht, deine Daten werden verarbeitet vom Georg Hittmeier, vom Philipp Ecker, vom Günter Fasching und vom Gerhard Wagner. Macht Sinn, hilft auch im Sinne der Transparenz. Und alles das, was ich über so einen E-Mail-Kontakt machen kann, kann ich natürlich über eine Plattform auch machen. Und auf das komme ich dann noch später zurück, wo ich sage, ich stelle sicher, dass ich auch im Selbstdatenziehen-Verfahren zu diesen Informationen komme. Wir arbeiten das jetzt einmal Schritt für Schritt auf. Wie immer in Österreich, es bewegt sich erst dann was, wenn es wirklich weh tut. Es fängt an, weh zu tun. Deswegen sehen wir da jetzt Fortschritte, was das betrifft. Ja? Also wir haben zum Beispiel überlegt, dass wir sagen, schau her, wenn eine Firma neu eingetragen wird im Firmenbuch, dass die tatsächlich eine Information bekommen, wo drinnen steht, Dun & Bradstreet, Kompass Verlag, Kreditschutzverband, schieß mich tot, alle möglichen Leute verarbeiten diese Daten, hagelt, dann ist dieser Pflicht Genüge getan. Was sehr stark vergessen wird, nicht nur in unserer Branche, sondern auch ganz generell, dieser Artikel 14 verlangt eine sehr saubere, nachvollziehbare Dokumentation des Vorgangs. Wir haben Verfahren, Bundesverwaltungsgericht, wo dann der Richter fragt, ja, können Sie nachweisen, dass Sie den informiert haben? So, im konkreten Fall sind wir mit dem Postaufgabebuch gekommen, weil wir gesagt haben, wir haben ihm ja das geschickt. Das war ihm zu wenig. Also er hätte ein Faksimile ganz gern revisionssicher gehabt, wo dann eindeutig nachvollziehbar ist und der Datenschützer, der daneben gesessen ist, hat gesagt, ja, ja, schon, ihr habt es zwar zugestellt, aber hat es auch abgeholt, hat es auch gelesen, hat es auch verstanden. Also für alles das Sorge zu tragen, wird von disruptiver Seite gern angeführt. Ich denke, es wird reichen, wenn man es ihm geschickt hat und es nachweisen kann. Aber alles das ist natürlich ein erheblicher Aufwand, der dann durchzuführen ist. Für unseren konkreten Fall im KSV, wir haben ca. 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich nur mit diesen Themen beschäftigen, ist auch für uns ein massiver Kostenfaktor. Der Claudius hat das schon sehr, sehr gut dargestellt, dieser Artikel 14. Für uns ist es ja immer wieder spannend, das auch im Zusammenhang mit dem Artikel 15 dieser Datenschutz-Selbstauskunft zu sehen, weil die Behörde uns ja mit diesen zwei, wir sagen immer Dosenöffnern, natürlich quält. Ja. Der 14 ist, habt ihr informiert, und der 15er ist die Artikel 15-Information vollständig. Das Lieblingsthema momentan von NOEP bis Datenschutzbehörde. Haben wir den Score ausreichend erklärt? Haben wir die Genese unserer Daten? Wer hat uns wann, was, über wen, wie gesagt? Und können wir das auch nachvollziehen? Alles das sind Themen, die Kreditauskunft der Leute im Raum als täglich Brot kennen. Wir glauben aber, dass das noch viel weiter auch in den Finanziererbereich hineinschwappen wird, weil die Verbraucherkreditrichtlinie 2 steht quasi vor der Tür und dort werden die Dokumentationspflichten, die Rücktrittsmöglichkeiten für die Konsumentinnen noch stärker, die Betragsgrenzen fallen, also Artikel 18, 19, CCD 2, ganz eine harsche Bestimmung, wo einiges noch zum Tun ist und wo mein persönliches Gefühl ist, dass da die Branchen noch nicht ausreichend vorbereitet sind. Und das ganze Thema Buy Now, Pay Later kommt dann dort auch hinein. Also da kommt einiges auf uns zu und dort sind wir bei meinem Lieblingsthema. Meine Leute werden natürlich wieder grinsen. Konkurrenzierende Rechtsnormen. Auf einer Seite verschärfen wir diese Bonitätsprüfungspflichten massiv, wahrscheinlich mit Jahresende. Auf der anderen Seite die Möglichkeit, solche Daten zur Verfügung zu stellen, wird zunehmend eingeschränkt und, Claudius hat das dankenswerterweise zitiert, wird Leuten eine Plattform gegeben, die da halt blöderweise davon keine Ahnung haben. Ja? Wenn die Presse den Max Schrems quasi unreflektiert zitiert, hilft das niemandem. Weil das, was suggeriert wird, ist ja ein gesellschaftliches Problem, das ja nicht unsere Aufgabe ist, das zu lösen. Es wird suggeriert, dass jeder selbst über seine Bonität entscheiden kann. Und zwei Seiten weiter steht, dass der Anteil der Defaults in der österreichischen Wirtschaft inklusive der Betrugsfälle massiv ansteigt. So, wie jetzt? Also Sie sehen, bewegt mich noch immer nach 45 Berufsjahren. Ist wahrscheinlich so gegen die Blutdrucksenker. Ne? Es funktioniert. Wie gesagt, das haben wir schon gesagt. Ich möchte nur ganz kurz auf das Thema eingehen, wie haben wir das gemacht. Wir haben ein eigenes Tool gemacht, das agnostisch ist, ja, das für alle Zwecke geeignet ist, wo wir einfach sagen, wir wollten eine Möglichkeit schaffen, dass wir Daten, die wir bei uns verarbeiten, zum Beispiel, oder Kommunikationsbedarf, den wir haben, mit irgendjemandem bestmöglich erfüllen können. Das heißt, wir können alle Eingangskanäle verarbeiten, wir können alle Ausgangskanäle verarbeiten, wir können mit dem Betroffenen in Kommunikation treten. Als Kreditauskunft, da ist das sehr hilfreich. Also wir schreiben jemanden an und sagen, Hase, wir haben jetzt deine Daten bei uns in der Datenbank. Würdest du uns nicht gerne auch noch was zusätzlich sagen wollen dazu? Oder tätst du das vielleicht bitte gerne durchschauen, ob das eh alles passt? Und wir melden uns verlässlich in 3, 6, 12 Monaten wieder. Ja? Also diese Kommunikation macht deswegen Sinn, weil wir mehr und mehr, wir haben es halt schon mal kurz angesprochen, in diese informationelle Selbstbestimmung hineingehen und die Aufgabe der Kreditauskunft ein, glauben wir zumindest, wird weniger das sein, irgendwelche Größtkunden zu bedienen, sondern mit den Betroffenen so in Kontakt zu treten, dass die in der Lage sind, ihre eigenen Daten auf eine Art und Weise zu präsentieren, dass ihre wirtschaftlichen Zwecke leichter zu erfüllen sind. Und da kann ich nur anbieten, bitte per Kontakt von mir oder am Günter Fasching, wenn sich jemand wirklich interessiert dafür, weil wir auch diese ganze briefliche, postalische Schiene dort eingebaut haben, wir präsentieren das gerne im Detail, überhaupt kein Thema. Ist jetzt wahrscheinlich nicht die Zeit. Ich hätte noch gern einen Punkt angesprochen. Warum ist diese informationelle Selbstbestimmung, glaube ich, der Dreh- und Angelpunkt dessen, wo sich unser Geschäft hinentwickelt? Wir haben ja schon seit 1,5 Jahren die ID Austria bei uns implementiert, wo sich Leute bei uns eindeutig identifizieren können. Und der nächste Schritt ist, dass jemand, der über die ID Austria einsteigt, jederzeit den Zugriff auf seine eigenen Informationen hat. Und quasi diese Kommunikationsschiene so klar ist, wir wissen, wer da draußen sitzt. Gleichzeitig ist verifiziert, wer da hereinkommt. Auch verifiziert, ob unsere Daten soweit richtig sind. Wer als Beispiel die Konsumentenkreditevidenz sehen möchte, dann kann ich das auch machen. Und der nächste Ausbauschritt ist, wir haben es auch ganz kurz besprochen, ist das Thema Wallet, dass diese Informationen dann auch im kommenden EU-Wallet hinterlegt sind. Weil dann sind wir wirklich dort, wo wir hinkören. Ich habe ein Handy in der Hand, gehe zu meinem Bankschalter und kann dort meine Finanzgeschäfte antriggern und bewältigen. Warum ist das bedeutsam? Wir sind konfrontiert mit einer Datenschutzbehörde, und ich darf es in dem Kreis so offen sagen, die von einem sehr traditionellen Geschäftsbild ausgehen. Ja? Die haben voriges Jahr oder vor zwei Jahren die Banken geprüft, sind hingegangen und haben gesagt, wie ist das klassische Bankgeschäft? Und die Banken haben gesagt, ja, der Kunde kommt bei uns in die Filiale und dann bringt er drei Lohnzettel mit. Stimmt ja vorne und hinten nicht, ja? Wissen wir ja. In Wahrheit steigt er ein auf der Homepage und sagt, ich hätte gerne einen Kredit, und am liebsten wäre ihm die 50.000 sind 10 Minuten später am Konto. Und dazwischen laufen halt Voodoo, Scoring und automatisierte Entscheidungsprozesse ab. Artikel 22 DSGVO, also da hätte ich schon Handschellen wahrscheinlich, wenn ich das jetzt weiter treibe, den Gedanken. Aber in Wahrheit ist die Erwartungshaltung des Marktes ganz was anderes, als uns der Gesetzgeber als Möglichkeiten gibt. Sehr spannend. Wer sich die Verbraucherkreditrichtlinie 2 ernsthaft durchliest, sieht dort relativ wenig Spielraum für eine automatisierte Entscheidungsfindung zu einer Kreditvergabe. Wie Sie sich das vorstellen, weiß ich nicht. Kann ich auch nicht sagen, bin auch gespannt. Wichtig ist, ich kehre zurück zum Artikel 14. Was sind die Grundsätze? Alle Kanäle bedienen, vielleicht Bündelungen der Efforts. Also wir stehen gern zur Verfügung, das auch anzubieten, als Möglichkeit, eine saubere, durchgängige Dokumentation. Ich glaube, das ist der Dreh- und Angelpunkt. In jedem Verfahren, in das wir involviert sind, Günter Fasching und ich sind ganz beliebte Beklagtenvertreter, Zeugen, Landesgericht für Zivilrechtssachen, Bundesverwaltungsgericht, Datenschutzbehörde. Und die legen sehr großen Wert drauf und mehr, dass man sagt, können wir das alles nachweisen, weiß der Bescheid, und dann besteht zumindest theoretisch eine Chance, auch wenn dann manche Richter sagen, nee, so ist es nicht. Ja? Warum kriegt er keinen Kredit, auch wenn er ein Wappler ist? Ja? Also das ist schwierig. Gut, ich wollte das nicht über Gebühr in Anspruch nehmen. Wie gesagt, alle diese Möglichkeiten bestehen, aus diesem Kommunikationstool heraus das zu machen. Was wir gemacht haben, ist auf der einen Seite, ich habe es schon erwähnt, in der Wirtschaftskammer bei der Fachausschuss Kreditauskunft ein, das Auskunft technisch auszurollen. Das, was wir auch machen, ist in der Bundessparte Banken und Versicherungen, dort den Kontakt zu suchen, mit denen wir ja laufend in Kontakt sind, und dort auch zu sagen, in vorbereitender Vorsicht einfach zu sagen, versucht bitte herauszufinden, was sind die Minimum-Requirements, damit ihr euch da rechtskonform bewegen könnt, weil das, was nächstes Jahr auf uns zukommt, wird definitiv nicht leichter. Und das war's. Dankeschön.
Haben wir irgendwas gleich zu beantworten?
War alles so erschöpfend. Danke.
Scheint nicht so. Dann darf ich gleich mit dir anfangen, Martin Semberger von der Digitalisierungssektion des Bundeskanzleramtes. Du hast es jetzt alles so mitgehört, wo wir uns belastet sehen, was wir an Ideen haben. Wie ist das für dich? Wie siehst du das? Was ist deine Meinung dazu?
Ja, vielen Dank, Georg. Vielen Dank für die Einladung, auch hier heute dabei zu sein. Tatsächlich ist es sehr spannend zu hören, quasi was hier, mit welchen Fragestellungen ihr euch beschäftigt. Und ich glaube, das ist auch quasi, ich bin auch da, um zuzuhören, was man allenfalls verbessern könnte, welche Aspekte mit zu beachten sind. Ja, und habe das natürlich mit Spannung verfolgt. Ein bisschen hat mich gerade, wenn man so liest, am Plakat finden Sie folgende Informationen. Da musste ich immer denken, ja, das ist bei anderen Materiengesetzen oft auch der Fall gewesen. Sie finden es unten beim Aushang, beim Ressort, im Foyer vielleicht irgendwie diese Informationen. Insofern ist es gut, dass wir auch über diese Informationspflichten sprechen, und im digitalen Zeitalter sollte das natürlich auch über entsprechende Webseiten und digital erfolgen. Zu deinen Ausführungen auch, zu diesem Spannungsverhältnis natürlich, das wir hier sehen zwischen nicht personenbezogenen Daten, Open Data und personenbezogenen Daten, ja, das ist in der Tat eine knifflige Sache. Ich möchte vielleicht nur hervorheben, dass natürlich die Open Data Gesetzgebung sich sehr stark am Grundsatz von Open Data orientiert, also auch dass die Richtlinie wurde so gestaltet mit dieser Hauptintention. Natürlich gibt es aber auch einen personenbezogenen Bezug, aber quasi im Open Data Bereich ist es relativ einfach, dort fragen wir uns gar nicht nach der Zweckbindung oder nach dem Zweck. Daten sind einfach weiterverwendbar zu machen, der öffentliche Sektor hat diese preiszugeben und dort stellen sich diese Fragestellungen nicht. Und ich möchte nur hervorheben, wo auch immer ein Personenbezug herrscht, ist auch die Rechtsauffassung und ist auch so festgeschrieben, gilt die DSGVO. Also die Open Data Richtlinie die DSGVO bleibt unberührt von der Open Data Richtlinie und auch vom Informationsweiterverwendungsgesetz. Also insofern, alles, was wir hier heute eigentlich diskutieren, ist mehr oder minder der DSGVO-Rahmen. Und ja, vielleicht bevor wir noch übergehen, ich weiß nicht, zum Datenportal DataGV.at und dergleichen, ich weiß nicht, soll ich gleich einsteigen auch mit dem oder wollen wir zunächst einmal uns noch am allgemeinen Rahmen orientieren?
Ja, ich glaube, dass die DSGVO Geltung hat, darüber herrscht eh kein Zweifel. Ich glaube auch, dass klar ist, dass die DSGVO eine Weiterverwendung von personenbezogenen Daten im Rahmen von BSI vorsieht. Damit widersprechen wir uns eh nicht. DataGV.at ist für mich schon interessant. Da ist vor allem die Entwicklung von der Open Data Plattform hin zur IWG-Dokumentation und vor allem auch in Zukunft Informationsfreiheitsgesetz und Datenzugangsgesetz. Das heißt, der Governance Act soll ja auch noch auf DataGV.at kommen. Wenn ich mir dann die Protokolle von der Corporation Austria durchlies, dann habe ich das Gefühl, man ist noch nicht ganz dort angekommen.
Ich glaube, dass wir uns zunehmend dorthin bewegen. Genau, die Gesetzgebung hat eine Weile gedauert und insofern sind wir auch im Begriff, hier die Architekturen oder diese entsprechenden rechtlichen Vorgaben auch einerseits korrekt umzusetzen und andererseits auch besser bekannt zu machen. Ja. Ich möchte hier an dieser Stelle auch gleich einstellen, es war natürlich faszinierend auch zu sehen in der Präsentation, gerade von dir, Claudius, dass eben ein erhöhter Schutzgrad quasi erreicht werden könnte mit einer visiblen Datenplattform. Also insofern danke auch für das Lob, dass hier quasi genau dieses Portal offenbar als besonders visibles Portal erachtet wird. Darüber sind wir natürlich auch stolz. Und andererseits, ja genau, sollten wir eben darüber auch ausloten, ob es hier Möglichkeiten gäbe, hier eine Nutzbarkeit vor diesem Hintergrund der Artikel 14 Erfordernisse zu bewerkstelligen. Du hast es erwähnt bereits, wie schaut die Zukunft aus? Ich würde sagen, das Portal entwickelt sich natürlich weiter. Wir bewegten uns in der Vergangenheit sehr stark im Open-Data-Bereich. Im Katalog selber wollte ich eigentlich auch zur Sprache kommen, dass jene Aspekte, über die wir hier sprechen, zu einem Großteil eigentlich nicht im Datenkatalog auf DataGV.at aufscheinen und wir uns daher auch die Frage stellen, ob das dann überhaupt für uns der richtige Ort ist, wenn es nicht in diesem Datenkatalog aufscheint. Bei den High-Value-Datasets, wie korrekt erwähnt worden ist, bewegen wir uns eben zunehmend immer stärker in das Feld der personenbezogenen Daten. Aber, wie du auch korrekt erwähnt hast, der Data Governance Act aus dem Jahre 2022 und nun umgesetzt durch das Datenzugangsgesetz aus dem Juli des vergangenen Jahres, zeigen zunehmend in die Richtung, dass sich diese Open-Data-Portale immer mehr in die zu richtigen Datenportalen entwickeln. Also wir haben einerseits das Erfordernis, eine zentrale Bestandsliste, einen Katalog der offenen Daten bereitzustellen, aber nun auch gemäß Data Governance Act eine Bestandsliste der geschützten Daten in Österreich. Worum geht es dabei? Ich möchte jetzt nicht besonders ausufern. Es geht vornehmlich Daten für die Forschung beispielsweise und für die Innovationszwecke zugänglich zu machen. Diese personenbezogenen Daten können im Rahmen sogenannter sicherer Verarbeitungsumgebungen zugänglich gemacht werden. Und hier ist dann eben so das Erfordernis, dass die zuständigen Stellen, im Rahmen welcher eine derartige Verarbeitung ermöglicht wird, auch den Katalog an den Datenbeständen entsprechend einspeisen an die zentrale Informationsstelle, die wir gemeinsam mit der Statistik Austria bewerkstelligen möchten und in Kooperation mit dem Bundesrechenzentrum. Aber effektiv wird auch hier das Portal DataGV.at diese Bestandsliste quasi enthalten. Ja.
Jetzt kurz erläutern, für was das gut ist. Das ist so, dass ich als Forscher auf einen geschlossenen Bereich zum Beispiel von Krebsdaten, Röntgenbildern zugreifen kann oder MR-Bildern. Ich entwickle den Algorithmus, dass mein KI-Tool das besser erkennt, wenn da irgendein Krebs vorliegt, aber ich nehme nachher keine Daten mit nach Hause, sondern nur meinen Algorithmus.
Richtig, also es wird zunehmend nach innovativen Möglichkeiten getrachtet, wie man ja, Dateninnovationen vorantreiben kann, wie man die Datennutzung auch vorantreiben kann. Und ein Tool ist eben sozusagen die Nutzbarkeit im Rahmen dieser sicheren Verarbeitungsumgebungen. Dann gibt es natürlich auch noch das Konzept der europäischen Datenräume und dergleichen. Ich glaube, das sind alles sehr spannende Bereiche, in denen wir uns noch zukünftig bewegen werden. Und ich glaube, es tut gut, wenn Sie sich auch stärker damit beschäftigen. Zurückkommend auf das Thema ist einerseits für uns sehr spannend zu sehen, dass hier, also einerseits mitzuerleben, dass es eben zu erhöhtem Aufwand führt bei Ihnen in Ihrem geschäftlichen Bereich. Und ja, dass man eben auf der Suche ist, wie man diesen Informationspflichten noch besser gerecht werden könnte. Ich könnte jetzt natürlich sagen, eben wie gesagt, wenn das nicht tatsächlich im Datenkatalog aufscheint, okay, können wir darüber argumentieren. Andererseits, die Visibilität der Plattform ist natürlich eine sehr starke. Da könnte man eben auch überlegen, ob es hier Sinn machen würde. Ich weiß, wir stehen hier im Dialog. Ich wäre dankbar, wenn wir hier auch noch weitergehende Informationen erhalten könnten, insbesondere die das klarer sozusagen machen, was denn hier der Bedarf ist oder was die Möglichkeiten sind. Aber vornehmlich möchte ich darauf verweisen, dass wir uns an den Auffassungen der Datenschutzbehörde orientieren. Also es ist, wie ich es zuvor erwähnt habe, das ist aus unserer Perspektive jetzt weniger eine IWG-Materie oder eine Open-Data-Materie, wenngleich es Anknüpfungspunkte gibt, ja, mit den High-Value-Datasets insbesondere, mit den IWG-Weiterverwendungsanträgen und dergleichen. Aber die maßgeblichen Entscheidungen liegen im DSGVO-Bereich und insbesondere sind im Ermessen der Datenschutzbehörde. Insofern auch hier stehen wir im Dialog mit der Datenschutzbehörde. Und ich glaube, wenn man das angehen möchte oder sollte, dann werden wir das natürlich eingehender beraten. Eine Möglichkeit, die war auch auf den Folien schon enthalten, ist natürlich, entweder macht man das privatwirtschaftlich quasi auf einer Seite oder bei uns. Aber der Aspekt der Bündelung, die ja schon stattfindet bei offenen Daten beispielsweise oder bei diesen neuen Datenkatalogen, die zu schaffen sind, die sind im öffentlichen Sektor schon lange ein Thema und schon lange eigentlich maßgeblich. Es ist aber natürlich interessant zu sehen, dass hier ein gewisser Sektor der Wirtschaft, bestimmte Unternehmen sich zusammenschließen und ebenso nach gebündelten Maßnahmen trachten. Also das ist insbesondere natürlich jetzt vor diesem Aspekt sehr spannend zu sehen.
Gut, also wir sind ja allein durch die Zwangsmitgliedschaft in der Wirtschaftskammer gezwungen, da gemeinsam uns was zu überlegen. Wir sitzen ja in denselben Fachgruppen. Gerhard, wie ist es eigentlich bei dir? Wenn du solche Informationen jetzt hinausschickst, kriegst du da irgendeine Reaktion?
Die Frage, irgendeine Reaktion ist dazu unpräzise. Die Frage ist, welchen Purpose wir verfolgen. Also worum geht's, wenn wir was hinausschicken? Wir schicken sehr viel Informationen hinaus mit der Bitte um Informationserteilung. Also gleichzeitig mit Artikel 14 Information auch, bitte melde uns das zurück, wie du das siehst. Dort haben wir Responsequoten, die beeindruckend sind. Also wir haben dort zwischen 10% und 14% Response. Also die Unternehmen antworten und auch wenn es an Betroffene geht, die Rezeption dieser Information ist durchaus positiv. Also wenn ich jetzt sage, was haben wir früher gesagt, wenn ich ein Marketing-Aussendung mache, dann warst du mit 3% schon zufrieden und mit 4% war es eine Sensation. Also so gesehen sind diese Zahlen durchaus beeindruckend und rechtfertigen natürlich auch den Aufwand. Ja. Aber das kann man nur mit Maß und Ziel machen und nicht sagen, so, ich kriege jetzt 15 Mal. Ich erinnere an den Umstand, wo vor 2 Jahren eine neue
Firmenkreditauskunft, der in Österreich die Arbeit aufgenommen hat
und alle überfallsartig, schwallartig informiert hat. Da haben wir x Briefe bekommen und das ist dann schon auch lästig. Also man muss das schon abwiegen, wie sinnvoll das ist. Aber ja, es macht Sinn und die Response ist gut.
Carlos, du hast eine nette Projektskizze geliefert. Wie schaut es wirklich mit der praktischen Umsetzung aus?
Danke Martin noch, dass du heute hier bist. Wir haben das diskutiert und es ist wie oft natürlich mal ein simpel erscheinender Gedanke, hat dann manchmal mehrere Ebenen und bis hin zu eben der Eintragung, wie erfolgt das, muss man dann eben User anlegen auf datagv.at, wie ist das mit dem Berechtigungskonzept? Also es sind dann, der Teufel steckt dann manchmal im Detail, aber auch als ich dir auch zugehört habe, mir gedacht, man könnte das ja überhaupt auch größer aufsetzen. Es ist ja nicht nur der nationale Datenbezug, ich kann ja auch in Frankreich oder in Italien Daten beziehen nach der PSI-Richtlinie und man könnte es auch eine Ebene drüber anhängen auf zum Beispiel der europäischen Datenplattform dataeurope.eu und dergleichen. Ich weiß nicht, ob die weniger Probleme sehen, aber oder an mehreren Stellen. Also es geht ja letztendlich darum, auch den betroffenen Schutz so weit zu erhöhen, dass man sagt, okay, ja, diese gesetzliche Weiterverwendung ist mit dem Schutz in Einklang gebracht. Und man kann es auf den nationalen Plattformen eben darüber informieren. Man kann auch auf einer EU-Plattform zusätzlich informieren. Man kann auch dann auf der eigenen Unternehmenswebsite informieren. Also das ist auch, glaube ich, kein Ausschluss jeweils. Also wir haben eh schon gesagt, wir würden am liebsten, oder ich würde am liebsten gleich mitfahren nach der Veranstaltung, fahren wir rüber und dann diskutieren wir es nochmal mit den Technikern.
Dann legen wir die User an.
Ja, genau.
Ich finde den Tatendrang bewundernswert, genau. Aber natürlich wäre es gut, dass wir zunächst einmal die rechtlichen
Themen. Ja. Der überfordert vielleicht die Strukturen angelegt.
Ja, na, für uns ist es ein brennendes Thema, ja. Weil wir uns darauf einstellen müssen, dass wir im nächsten Jahr häufiger Fragen zu dieser Artikel 14 Information kriegen werden. Und wir haben Gott sei Dank bis jetzt noch nicht sehr viel mit der Datenschutzbehörde zu tun gehabt. Und ich bin auch nicht oft bei Gericht. Und wir hätten einfach gern, dass das auch in Zukunft so bleibt. Ja, gibt es von Ihrer Seite noch Fragen? Irgendwas, was wir noch erläutern dürfen? Ja.
Dürfte ich vielleicht eine Erfahrung aus meiner italienischen Vergangenheit hier beisteuern?
Ja.
Erstaunlicherweise ist Italien etwas gelungen, woran Deutschland gerade gescheitert ist, nämlich die Einführung einer sogenannten zertifizierten E-Mail. Und da in Italien natürlich auch vor allem im Zivilprozess sehr vieles zugestellt werden muss, im Sinne von auch ich brauche einen Zustellungsnachweis, hat diese Einführung dieses neuen Systems eine große Erleichterung, insbesondere natürlich für die Post und auch die Gerichtsvollzieher gebracht, weil ich eine ganze Reihe von nachweislich bestehenden sogenannten Backadressen habe, an die ich rechtssicher zustellen kann, im Sinne einer postalischen Zustellung mit Zustellungsnachweis. Und alle Personen, die zum Beispiel in der Handelskammer oder in einem Firmenbuch und der nächste Tür eingetragen sind, sind verpflichtet, sich so eine Adresse zuzulegen. Und über diese Adresse könnte ich natürlich dann wirklich problemlos die Artikel 14 Information rechtsgültig erbringen und auch nachweislich erbringen und hätte dann auch vor der Datenschutzbehörde keine Probleme mehr zu sagen, ja, wurde diese Information auch tatsächlich zugestellt, hat er sie entgegengenommen, weil das System derart funktioniert, dass ich nicht nur eine Absenderbestätigung bekomme, sondern auch die Zustellbestätigung, also in einem System verarbeitbar, ohne dass ich einen
Medienleitmaß habe.
Und das wäre natürlich vielleicht auch eine Anregung, so etwas in Österreich einzuführen. Wir können vielleicht auch dieses italienische System kopieren. Das würde natürlich gerade diese Frage, ich glaube, endgültig und rechtlich erlösen.
Ein Ansatz haben wir dazu. Das ist der Postkorb auf
ID Austria. Ich wollte gerade sagen, mein Postkorb.
Ich komme nur, glaube ich, nicht an die Adressen. Also ich wüsste nicht.
Ich glaube, wir als Private können dort nicht zustellen.
Ja. Das heißt, wir hätten die technischen Möglichkeiten.
Das Gesundheitswesen kann es,
ja.
Weil ich erst kürzlich die Rechnung für die Krücken gekriegt habe.
Ja, ich habe auch meine Pensions.
Diese zertifizierte E-Mail-Adresse ist gemeinsam mit der Geschäftsadresse oder Wohnsitzadresse der betroffenen Person im Firmenbuch abrufbar.
Achso, nein, das haben wir nicht. Also wäre aber vielleicht ein Punkt an die Digitalisierungssektion,
dass
das ermöglicht.
Ich muss jetzt zugeben, ich bin in diese Prozesse nicht involviert, aber zum Teil ist natürlich unsere Digitalisierungssektion hier maßgeblich beteiligt. Der Aspekt der elektronischen Zustellung ist für den Bund also grundsätzlich realisiert, ja. Und natürlich, wie erwähnt wurde, die ID Austria stellt ebenso bereits ein System dar, das das bewerkstelligen könnte. Ich weiß jetzt nicht, wie weit die Entwicklungen dann gehen werden bei der Wallet und hier im geschäftlichen Kontext, ob man hier eventuell, ob diese Systeme früher oder später nicht ohnehin auch vielleicht überholt werden durch modernere Authentifizierungs- oder ID-Systeme eventuell. Ja. Aber ich lasse das mal dahingestellt, aber ich würde es gerne mit aufnehmen quasi. Ich kann Sie gerne hier auch an die Kolleginnen und Kollegen verweisen, die daran beteiligt sind. Aber es ist natürlich ein sehr spannender Aspekt und ich glaube, es tut auch gut, uns immer europaweit zu vergleichen und auch zu messen. Wir wollen in diesem Wettbewerb natürlich nicht nachlassen, ja, und weiterhin ein guter Vorreiter sein, ja. Vielleicht darf ich auch an dieser Stelle eine Frage anbringen, ob jetzt in puncto Artikel 14 Informationspflichten, ob es hier schon Beispiele in Europa gäbe, die euch quasi, Georg, geleitet hätten oder sind wir hier erstmalig in Österreich beteiligt an einer derartigen Diskussion? Und vielleicht auch die Frage, warum quasi DataGVAT vielleicht nur noch einmal gefragt, weil das sollte man vielleicht auch noch etwas näher skizzieren. Oder sehen Sie, Frage auch an das Publikum hier, tatsächlich den Bedarf, dass es tatsächlich auf dieser Plattform sein sollte. Es könnte natürlich auch andernorts entsprechend realisiert werden. Ja.
Gut, ich fühle mich angesprochen, diese Frage zu beantworten. Wir haben uns ehrlich gesagt nicht nach europäischen Vorbildern umgeschaut. Also ich weiß es gar nicht. Wir haben aber die Judikatur mit Dun & Bradstreet Polen und wir haben die Vorgaben aus der DSGVO selber und wir sehen, dass die Datenschutzbehörde das Thema unverhältnismäßig oder enormer Aufwand sehr eng auslegt und dass wir da in Zukunft wahrscheinlich was tun müssen. Deshalb war der Vorgang bei uns so, dass wir uns die Ausnahmen wirklich im Detail noch einmal angeschaut haben und dann unsere Auslegung zuerst mit der Wirtschaftskammer und dann mit der Datenschutzbehörde besprochen haben, ob das ein Weg ist. Wir haben keine Auskunft gekriegt, die jetzt eine absolute Rechtssicherheit hat. Aber wenn wir diesen Weg wählen, kann man davon ausgehen, dass wir, wenn die Behörde das erste Mal kommt und sich das anschaut in einem konkreten Fall und dann drauf kommt, sie sieht das doch nicht als ausreichende Maßnahme, dann haben wir doch so viel an Bemühen hineingesteckt, dass wir keine grobe Verletzung haben werden. Und wir werden diesen ersten Ansturm wahrscheinlich ziemlich unbeschadet überstehen. Das ist der Zweck dahinter. DataGV.at ist für mich die Sammelplattform für offene Daten. Das hat damit zu tun, dass ich seit 10 Jahren kriege, glaube ich, diese Zuschriften von den Protokollen. Ich bin auch hin und wieder bei der Corporation Austria-Sitzung dabei gewesen. Ich habe auch dort das Thema personenbezogene Daten einmal vorgetragen, bin aber nicht durchgedrungen, was die Prinzipien betrifft. Aber es ist die Plattform und es ist jetzt auch im Gesetz erwähnt und damit sollte man sie nutzen, um auch diese Information zu verbreiten. Das war mein und unser Ansatz, warum wir den Vorschlag gemacht haben. Wenn die Schwierigkeiten zu hoch sind, das anzunehmen und wenn man sagt, diese Daten, über die ihr berichtet, das sind zwar IWG-Daten, die man gerne berichten täten, aber die uns nicht eingemeldet wurden, deshalb redet man nicht über sie, dann ist es schade. Aber ich glaube, dass man auch ohne sehr großen Aufwand eine privatwirtschaftliche Lösung vorerst in die Wege leiten kann. Also wie wir gesehen haben, diese Liste auf eine Website stellen, die man frisch anmeldet, das wird im Gesamtaufwand von 2-3 Tagen sein. Ich glaube, diesen Aufwand würde die Branche gemeinsam tragen können. Und dann wird man halt anbieten, dass man es verlinkt und vernetzt. Und das könnte der erste Schritt einer Entwicklung sein, wo man dann später sagt, ja, eigentlich ist es eine gute Idee und wir wollen es doch bei uns drauf haben. Und auch dann wird die Branche, so wie ich die handelnden Personen kenne, sagen, ja, wenn ihr es jetzt wollt, dann macht es gern und gehen wir in die Richtung weiter. Claudius.
Ja, wir haben natürlich sehr stark die Compliance-Brille auf. Wir wollen nach allen Möglichkeiten die Datenschutzgrundverordnung nach Punkt und Beistrich einhalten. Aber es ist ja auch aus der betroffenen Perspektive sehr relevant, dass das eine bekannte Plattform ist. Und ich meine, jetzt haben wir seit 10 Jahren existiert die Plattform.
Länger
noch, 15 Jahren, da eben DataGV auch eben von öffentlicher Seite diese Plattform. Und wenn ich eben da diese Hunderttausenden oder vielleicht auch mit sämtlichen Datensätzen vielleicht sogar in Millionenhöhe Betroffenen habe und dann gleichzeitig auch Datenschutzorganisationen, die vielleicht jetzt auch aus Bürgersicht vielleicht auch nicht zu Unrecht sagen, na Moment, ich wusste gar nicht, dass es da eine Weiterverwendung gibt. Ich habe noch nie vom PSI gehört. Und dann wirkt das vielleicht tatsächlich ein bisschen unbekannt und undurchsichtig. Aber wenn das eben eine öffentliche Plattform ist, die eben vielleicht auch schon in eben, sage ich mal, Datenwirtschaft und datenwissenschaftlich bekannten Kreisen durchaus einen Namen hat oder ja auch datenschutzrechtlich interessierten Personen,
sind wir alle.
Das ist ein anderer Name vielleicht für dann die Beschwerdeführer. Aber dass da diese offizielle Plattform auftritt und sagt, wir informieren erstens über die Empfänger, diese 20 Unternehmen sind dort eingetragen, die bekommen die Firmenbuchdaten. Das ist nichts im Hintergrund, nichts Geheimnisvolles. Es ist auch erstens etwas Rechtmäßiges. Auch das wird ja immer wieder in Zweifel gestellt. Es ist geltendes europäisches Recht. Es ist nicht hier, dass irgendwer was mauschelt mit der öffentlichen Hand, Zweckentfremdung oder sonst etwas, sondern es wäre auch eben aus Datenschutzorganisationssicht, aus Betroffenensicht, aus Bürgersicht eine wirkliche Verbesserung, wenn das nicht nur dann wieder irgendeiner unbekannten, von einem Unternehmen geführten Website ist, sondern eben DataGV.at, Bundeskanzleramt, das betreibt.
Eine Frage, die mich natürlich in der Diskussion heute begleitet und ich war auch quasi sehr angetan von der Präsentation von Ihnen, Herr Wagner, ist quasi einerseits die pauschale Behandlung oder Bekanntmachung auf der einen Seite über eine Website und die stärkere Individualisierung. Das ist vielleicht auch schon der Zukunftsausblick. Also Sie haben hier im Rahmen Ihres Unternehmens eine sehr individuell gestaltete Plattform kreiert, die auch diese Nachweise liefert, die erforderlich sind für die behördlichen Anfragen. Bewegen wir uns da pro futuro nicht ohnehin in eine stärkere Individualisierung der betroffenen Richter oder sollten das in diese Richtungen gehen? Vielleicht könnten wir uns diese Frage auch eröffnen. Oder wäre das mal, wie du, Georg, erwähnt hast, mal der erste Schritt, der initiale Schritt? Man weiß nicht, was im nächsten Jahr alles noch kommt. Ja, und vielleicht in Zeiten von KI und dergleichen und der exakten Nachverfolgbarkeit von Vorgängen. Wie würdet ihr dieses Spannungsverhältnis zwischen pauschal und individual einordnen?
Ich glaube, dass das voneinander unabhängige Streams sind. Wir kommen ja eher aus der Seite der automatisierten Entscheidungsfindung, wo ja sowieso diese Individualität ständig verlangt wird und wo wir ja noch lang nicht am Ende der Diskussion sind, weil verlangt wird ja, dass wir alles bis ins Detail erklären, auch wenn es keiner versteht. Also da ist Anspruch und Wirklichkeit noch nicht im Einklang. Aber ich glaube, dass diese Zwei-Linien-Strategie durchaus richtig ist, einfach pauschal zu informieren und sagen, das sind die Unternehmen, die sich damit auseinandersetzen. Das halte ich für einen sehr, sehr guten Ansatz. Und das andere ist eben diese Einzelfallprüfung, diesen Mantra, dass die DSG vor sich herträgt, ständige Zeit, es muss alles Einzelfall geprüft werden. Ja? Wenn jemand seine Rechnung nicht bezahlt, muss ich es Einzelfall prüfen. Die CCD2 verlangt, dass wenn jemand droht, einen Zahlungsverzug anheimzufallen, dass noch einmal eine individuelle Prüfung gemacht wird und sein familiäres Umfeld einbezogen wird. Ich weiß nicht, woher die 5000 Bankmitarbeiter kommen, die das in Zukunft machen werden. Aber ist egal, ja. Es steht in der CCD2 drinnen im Artikel 34, 35. Das ist unglaublich, wenn man das versucht, kontextualisiert auch zu lesen. Die Bilder sind spannend. Also so gesehen, ja, wir werden beides machen müssen. Will da nicht zu weit abschweifen. Ich glaube, es ist einmal ein guter Weg. Vielleicht wird doch jemand vernünftig irgendwann einmal. Ne? Wahrscheinlichkeit gering.
Ich darf vielleicht ganz kurz einen Punkt noch dazu. Unsere Lösung basiert auf den Ausnahmen im Artikel 14.5, wo eben drinsteht, wenn ich zusätzliche Maßnahmen setze, dann muss ich nicht individuell informieren. Und was wir anbieten als Kompass sind großteils Know Your Customer Informationen. Das heißt, bei uns ist auch das Thema Zweckänderung und starker Grundrechtseingriff nicht in dem Maß gegeben. Und deshalb glauben wir, dass wir für diese Anwendung mit einer solchen Plattform am besten aufgehoben sind und damit eben den Anforderungen der DSGVO Rechnung tragen. Ob es die Behörde dann auch so sieht, wird man sehen. Gut, gibt es noch Fragen? Philipp?
Eine spannende Entwicklung, eine spannende Situation. Und ich sehe einfach wirklich alle Unternehmen, Privatpersonen, betroffene Personen, involvierte Behörden, die sich hier in einem ständig ändernden Spannungsfeld bewegen müssen. Und vor allem auch eben Datenschutz, der auf der einen Seite in Österreich sehr streng ausgelegt wird, auch da immer wieder neue Grenzen gezogen werden und auf der anderen Seite auf europäischer Ebene dann schon wieder drüber nachgelegt wird, wie können wir Datenschutz eigentlich so neu fassen, dass eben Betroffenenrechte gewahrt werden, aber dennoch auch diese Teilnahme am Wirtschaftsleben erleichtert wird. Und hier muss diese Harmonisierung endlich stattfinden und vor allem auch das Wissen wieder hineingetragen werden. Es ist leicht, sich immer nur auf das Datenschutzrecht zu berufen und hier sehr vehement zu argumentieren.
Hier haben wir natürlich, um es wieder diesen Begriff zu erwähnen, diese extreme Spannung, der wir im Moment als Auskunft ein ausgesetzt sind. Und ich sage immer, es ist im Moment, glaube ich, nirgendwo spannender für einen Datenschützer als bei einer Auskunft ein. Und natürlich der Anreiz, zu uns zu kommen, ist wahrscheinlich im Moment besonders groß.
Falls ich dazu nur, ich finde das absolut zutreffend, was Sie hier erwähnt haben. Ich wollte Ihnen nur mitgeben, dass wir schon damals im Zuge der Verhandlungen zur Open Data Directive, wie sie dann später genannt wurde, genau über diese Aspekte auch diskutiert haben und quasi im Einklang mit der Europäischen Kommission stets der Auffassung waren, das sind zwei Seiten ein und derselben Medaille. Also einerseits muss der Datenschutz natürlich gebührlich berücksichtigt werden, eingehalten werden und andererseits geht es auch um die Erhöhung der Wirtschaftlichkeit, der Innovation in Europa und die wird insbesondere mittels dieser Materien vorangetrieben, wie etwa der Open Data Richtlinie und anderer Rechtsakte. Und jetzt ist sowieso auch, sind wir in diskussionsbefindlich im Rahmen des Digital Omnibus 7, dem digitalen Besitzstand. Da geht es auch sehr stark um Vereinfachungen, gerade für die Wirtschaft. Also diese Aspekte werden durchaus gesehen und gehört und auch angegangen. Ja. Ich kann natürlich Ihre sozusagen Sorgen und was wir heute hier vernommen haben, sehr gut auch nachvollziehen.
Ja, dann danke ich vielmals. Danke euch. Das war eine schöne Diskussion und darf noch zu einem Frühstück gehen. Danke sehr.
Das war Kompass on Air, ein Podcast der Kompass-Gruppe. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie uns auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens und lassen Sie gerne eine Bewertung da. Alles rund um die Law Talks und weitere Veranstaltungen der Kompass-Gruppe finden Sie auf www.kompass.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.